Einen wunderschönen guten Morgen, Servus, hier ist Sani, herzlich willkommen heute am 4. April 2023 zur 788. Folge Verbinde die Punkte. Schritt für Schritt ins Paradies, mein heutiger Titel. Für den ein oder anderen trifft wahrscheinlich Tritt für Tritt ins Paradies besser zu. Viele werden in diesen Tagen zu ihrem Aufwachglück gezwungen. Und ja, ob man das gut findet oder nicht, darf jeder selber entscheiden. Ja, das Paradies, das kollektive Paradies, das uns da bevorsteht, das uns angeboten werden wird. Wir werden sehen, wie sich das entfalten wird. Ich gehe weiterhin davon aus, dass man besser fährt, wenn man sich sein eigenes, individuelles Paradies schafft, ohne sich da groß auf andere verlassen zu müssen. Wie immer, macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche und ja, ich denke, wir haben heute eine lustige Sendung vor uns. heute großer Tag in New York, Trump-Time sozusagen, aber da kommen wir im Laufe der Sendung auch drauf zu sprechen. Wie immer, macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Ja, und jetzt geht's los und wir starten tatsächlich im Paradies. Und ja, dieses Paradies liegt in Montana in den Vereinigten Staaten, wo erneut ein Zug entgleist ist und ja mal wieder für eine gewisse Umweltverschmutzung gesorgt hat. Ja, hier heißt es, ein Zug entgleist in der Nähe von Paradise, also in der Nähe des Paradieses. Das Ganze wird untersucht. Das Ganze schon, zigmal jetzt letzten Wochen zu sehen gewesen. Der vierte große Unfall hier mit einem Zug in den Vereinigten Staaten in den letzten Wochen, wie es hier beim Express heißt. Und ja, der ein oder andere vermutet da sogar gewisse Zusammenhänge. Wie gesagt, alles Verschwörungstheorien natürlich. Hier blickt man auf ein CDC-Team, das nun krank geworden ist, nachdem man den Unglücksort in Ohio, in East Palestine, das erste große Unglück da untersucht hat. Also es scheint hier tatsächlich gewisse Bewegungen zu geben, größere Umweltkatastrophen entstehen zu lassen. Ob das Ganze gesteuert ist oder nicht, das darf sich jeder selber ausmalen. So, in den Vereinigten Staaten ist momentan mal wieder auch anderweitig relativ viel los. Es ist stürmisch und ja, hier heißt es, Tornados verwüsten Teile der USA, mindestens 32 Tote, ein Monstersturmsystem. Und ja, der Sturm, der die Vereinigten Staaten trifft, der wird uns heute noch ein bisschen beschäftigen. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Zuerst zurück nach Montana. Hier heißt es, die Zugangleisung in Montana löst mal wieder Verschwörungstheorien aus. Und ja, Verschwörungstheorien, ich habe es schon angedeutet. Der eine oder andere vermutet, dass hier gewisse Kräfte wild um sich schlagend versuchen, noch entsprechend Schäden anzurichten. Lass mal so im Raum stehen. Wir kommen zu anderen Verschwörungstheorien und die haben in diesen Tagen durchaus Konjunktur, wie man sogar beim Bayerischen Rundfunk inzwischen schon feststellt. Warum sich Flat Earth, also flache Erde-Theorien, jetzt auch auf TikTok verbreiten. Der Glaube, die Erde sei flach, ist uralt und so etwas wie der Klassiker unter den Verschwörungstheorien. Seit kurzem verbreiten sich sogenannte Flat Earth-Inhalte auch auf TikTok. Warum glauben junge Leute sowas? Ja, der Globus hat sich, glaube ich, erst in den 1950er Jahren so tatsächlich etabliert. Macht sich hier die eigenen Gedanken. Ich denke, das Thema ist weitgehend diskutiert. Und ja, ich bin gespannt, ob man da irgendwann eine entsprechende Auflösung bekommen werden. Jeder, der sich damit beschäftigt, der versucht, diese Flat Earth-Theorie zu widerlegen, der wird bei dieser Widerlegung gewisse Probleme erfahren. Das haben schon einige durchgemacht, aber natürlich alles Verschwörungstheorien. Wir leben auf einem mit Höchstgeschwindigkeit durchs Weltall rasenden Ball. Hier gibt's nichts zu sehen. Mal wieder. Ja, wir bleiben bei gewissen Verschwörungstheorien. Ich habe eine Meldung. Hellster Gammablitz aller Zeiten bleibt rätselhaft. Das erinnert den ein oder anderen natürlich sofort an gewisse eventuelle Geschehnisse in der Vergangenheit. Und ja, da darf ich das Plasma-Event vorstellen. Natürlich ebenfalls eine Verschwörungstheorie. Hier laut dieser Theorie, gab es des Öfteren schon in der Erd- und Menschheitsgeschichte Events, Ereignisse, die einen Reset ausgelöst haben. Und ja, eventuell hat das Ganze etwas mit Plasma zu tun, mit einer Entladung in der Atmosphäre, wie auch immer das aussehen kann. Dazu dieser Artikel hier von Hackaday über das elektrische Farming, also elektrisches Gärtnern, Elektrokultur. Ja, kann es sein, dass wir, wenn wir diese Dinge verbinden, wenn wir uns anschauen, dass es gewisse elektrische Ladungen natürlich in der Atmosphäre gibt und diese Ladungen eventuell dazu führen, dass unsere Pflanzen besser wachsen, wenn wir dann diese 200, 300 Jahre zurückblicken und ja diesen großen Plasma-Event uns vor Augen halten und ja vielleicht auch den einen oder anderen Streifen am Himmel in die Überlegung mit einbeziehen, könnte es sein, dass uns grundlegende Fähigkeiten, grundlegendes Wissen fehlt, um hier tatsächlich zu verstehen, wie die Erde funktioniert. Aber ja, wie gesagt, das würde es tatsächlich ein bisschen weit führen. Der ein oder andere hat es mit Sicherheit schon abgeschaltet. Verschwörungstheorien, macht euch keine Sorgen. So, wir bleiben allerdings noch ein bisschen in diesem Thema drin. China hat es bereits erkannt. China hat eine schockierende Entdeckung bei der Essensproduktion gemacht. Und zwar wird hier von Elektrokultur gesprochen. Also da gibt es durchaus gewisse Dinge, die man sich genauer anschauen könnte. Und ja, nochmal zurück in die Vergangenheit. Wir blicken auf das Jahr 1816, das Jahr ohne Sommer. Und der ein oder andere vermutet ja auch hier, dass es da eben zu einem solchen Event gekommen ist. Wie gesagt, alles Mythen, sozusagen. Schaut sich die Themen selber an, wen es denn interessiert. So, und dann ja natürlich noch das Ganze unter dem, nicht Deckmantel, aber unter dem Schirm der Tartaria-Verschwörungstheorie. Die Schlammflut, die einen beträchtlichen Teil, so zumindest die Theorie, der Oberfläche der Welt verschüttet hat. Und ja, wie gesagt, dieses Bild ist ein bisschen überzogen, wie ich finde. Aber schaut euch das Thema doch auch ein bisschen an. Ich bin da immer wieder drauf eingegangen. So, ja. Allerdings warnen natürlich offizielle Quellen immer wieder davor, hier pseudohistorische Verschwörungstheorien tatsächlich ernst zu nehmen. Und ja, sehen auch durchaus die ein oder andere Gefahr, wenn hier die offizielle Geschichte nicht mehr wirklich geglaubt wird. Und ja, wir haben natürlich nur Leute wie Putin, die hier eventuell eine gewisse Rolle spielen könnten. Hier nochmal die Karte von Tartaria, die von Putin übergeben wurde. Eventuell kommt ja da was, wenn sich die Dinge noch entsprechend entwickeln. Aber ja, natürlich alles böse, böse Verschwörungstheorien. Tartaria ist schließlich das QAnon der Architektur. Ja, diesen Artikel habe ich jetzt öfteren schon gezeigt. Und ja, wo wir bei QAnon sind, ihr könnt euch erinnern, Deutschland verlor ja den Kampf bereits 2020 gegen QAnon. Kleiner Spaß. Und ja, immer wieder die oder das Spiel mit der 17, das inzwischen, glaube ich, auch von Journalistenseite gespielt wird. Polizei stoppt Kleinwagen mit 17 Menschen an Bord. Ihr seht, wir können uns da ganz, ganz schnell in die Tiefen der Verschwörungstheorie verlieren. Ja, und dann gibt es da natürlich auch noch gewisse Theorien, dass so bald die Aliens kommen. Wir werden innerhalb der nächsten 20 Jahren Außerirdische finden. Ein britischer Astronomieprofessor sagte, dass wir sehr, sehr nahe dran sind, festzustellen, dass wir eben nicht alleine sind. Ihr merkt, die Storys werden weiter konstruiert. Ich sehe sehr wohl einen Sinn darin, sich hier mit gewissen Verschwörungsmythen in Anführungszeichen zu beschäftigen, da meines Erachtens nicht wirklich geklärt ist, was hier zum Beispiel im Jahr 1816 tatsächlich passiert ist. Wir haben halt Geschichte oder Geschichten, die uns entsprechendes näher bringen wollen. Nun gut, damit kommen wir in die Jetztzeit. Und auch da gibt es diverse Verschwörungstheorien. Eine, die da momentan ein bisschen an die Oberfläche kommt, ist die rund um George Soros, der ja angeblich in ja, den ganzen USA Staatsanwälte und Bezirksanwälte finanziert hat. Und unter anderem auch in Manhattan einen gewissen Alvin Bragg. Und ja, diese Verschwörungstheorie kam nun auch schon ja, im Mainstream an, Washington Post. Hier die Behauptung, dass George Soros Alvin Bragg finanziert hat, natürlich völlig von der Hand zu weisen, kann nicht sein. George Soros selbst sagt, dass er den Bezirksanwalt von Manhattan Bragg und dessen Kampagne nicht finanziert hat und beschuldigt die Rechte, sich hier auf ja, Verschwörungstheorien zu fokussieren, nachdem Trump eben von Alvin Bragg angeklagt wurde. Auch hier, wer die Methoden, die ja, Wege in den letzten Jahren ein bisschen mitbekommen hat, für den liegen die Dinge hier relativ klar, wie ich finde. Wir haben ja einen weiteren Anwalt, Matt Colangelo. Der ist die, ja, der fehlende Stein zwischen Soros und dem Büro von Alvin Bragg und ja natürlich auch dem Weißen Haus unter Obama und ja dem Justizministerium von Joe Biden. Also wir kennen auch hier mal wieder, wie verstrickt die Dinge liegen und ja, wer es sehen will, der kann es sehen. Wer es nicht sehen will, der wird es ja auch nicht erkennen, wenn es dann in der Tagesschau kommt. So, der Sturm ist da und ja, hier mein Video von einem Blitzeinschlag ins World Trade Center in New York oder dem, was vom World Trade Center halt übrig geblieben ist. One World Trade Center heißt es ja. Und ja, das kündigt eventuell auf eine himmlische Methode hier die Ankunft von Donald Trump heute in New York an. Die Ruhe vor dem Sturm. Welcher Sturm, Herr Präsident? Auch die Tagesschau hat schon gemerkt. Heute wird Donald Trump als ersten US-Präsident der Geschichte die Anklage verlesen. New York bereitet sich auf Krawalle vor. Trump selbst hat derweil bereits eine Erklärung angekündigt. Ja, dürfte interessant werden. Wir lassen uns da überraschen. Vor allem ein Präzedenzfall, der hier wohl geschaffen wurde, aber da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Ja, die Befürchtung ist groß. Sie beschwören den Aufstand herauf. Vor der Festnahme von Donald Trump muss sich die gesamte New Yorker Polizei auf eine historische Ausnahmesituation vorbereiten. Die Bedrohungslage ist schwer einzuschätzen. Ja, lassen wir uns einfach mal vom heutigen Dienstag überraschen. New Yorker Anwältin über Anklage, das wäre schon Ironie, Trump in Sträflingsoverall beim Putzen in der U-Bahn zu sehen. Ja, wenn man sich da nicht ganz, ganz schnell selbst wiederfindet. Wie gesagt, es wird ein Präzedenzfall geschaffen. So, dass Donald Trump eine gewisse Unterstützungsbasis hat, das ist den meisten klar. Und ja, viele haben sich in Florida versammelt, rund um Mar-a-Lago, um zu demonstrieren, dass sie hinter ihrem ja, Präsidenten weiterhin stehen. Ja, wo wir gerade bei der Frage der Präsidentschaft sind, Trump führt auch weiterhin, auch nach dieser Anklage, gegen oder gegenüber DeSantis in Umfragen, wer denn für die Republikaner zum Präsidenten 2024 antreten soll. Also da bestätigt sich wohl die Annahme, dass dieses Indictment, diese Anklage gegen Trump wohl eher ja, zutragend für seine Popularität in den Vereinigten Staaten ist. So, dann kamen immer wieder die Vorwürfe, diese Anklage sei politisch motiviert, natürlich völlig absurd. Wie kann denn eine solche Anklage politisch motiviert sein? Ein ja, Präsident, der hier eventuell so wenig am Dreck am Stecken hat, dass man schon wieder diese Geschichte rund um Stormy Daniels hervorgraben muss. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie der ehemalige Präsidenten Clinton, Bush, Obama hier ja frei herumlaufen und ja vom einen oder anderen sogar als die größten Verbrecher aller Zeiten benannt werden. Wie gesagt, jeder mache sich selbst die Meinung, ja, wie viele Kriege Trump begonnen und wie sieht es da bei den anderen Präsidenten aus und. Aber ja, wir wollen, dass Trump nie wieder die Chance bekommt, US-Präsident zu werden und drum muss er unbedingt ja, verklagt und dann im Idealfall auch verurteilt werden. Und das ist eine Sache, die ja auch für viele, viele sehr, sehr klar wird in diesen Tagen. So, und auch in Texas ist man sich da einig. Die Republikaner in Texas ja, kritisieren das, die Anklage gegen Donald Trump und nennen es ebenfalls katastrophal und politisch motiviert. Ja, wird wirklich spannend. Die Witch Hunt, die Hexenjagd, die hier immer wieder angesprochen wird. Wir bleiben in Texas und ja, machen einen Sprung zum Bitcoin ganz kurz. Texas ist Bitcoin-Land, heißt es hier, mit oder ohne den Vereinigten Staaten. Durchaus interessante Aussage, die Bewegungen in Texas, sehr interessant. Es gibt ja auch gewisse Versuche, sich hier von den USA abzuspalten. Wird sehr spannend, wenn man ein bisschen tiefer blickt, wird ja eventuell von Dallas als eine neue Hauptstadt eines ja, neuen Konstrukts, einer Republik, wie auch immer, gesehen. Also sehr, sehr interessant und Texas wird zu beobachten sein. Ja, kurz beim Bitcoin bleibend, aber auch schon zu Donald Trump zurückkommt. Schauen wir kurz auf seine offizielle Meinung zum Bitcoin. Sogar Donald Trump weiß, dass Bitcoin ein Betrug ist, heißt es hier in einer Meldung aus dem Jahr 2021. Und hier haben wir es noch genau. Donald Trump nennt den Bitcoin ein Betrug gegen den Dollar. Ja, lasse ich so stehen. Der ein oder andere stellt hier die Frage, ob Donald Trump ja nicht doch sogar ein Bitcoin-Wahl sei, also sehr intensiv in Bitcoin investiert ist. Und ja, das Ganze im Zusammenhang mit der Razzia des FBI in Mar-a-Lago letzten Sommer. Ja, das kann sich auch jeder selber denken. Ein Geschäftsmann wie Donald Trump hat mit Sicherheit, ganz, ganz sicher, keine Bitcoin gekauft. Nun gut, zurück nach New York in die Gegenwart. Ein Richter in Manhattan oder der Richter in Manhattan wird eventuell eine Gag-Order auf Donald Trump aussprechen. Ist ein Gag-Order ein Vergleich, glaube ich. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, bitte berichtigt mich da ganz einfach. Und ja, ein tatsächlicher Prozess wird eventuell erst in einem Jahr stattfinden, heißt es hier, von einem ehemaligen US-Staatsanwalt. Die Prozesse in den USA ziehen sich ja immer ein bisschen. Wir lassen uns da einfach am heutigen Dienstag überraschen. Vielleicht kommt sie auch ganz anders, wird man sehen. So, ja, Trump scheint entspannt zu sein. Man hat ihn auf dem Golfplatz gesehen, bevor dann eben gestern nach New York abgereist ist. Hat er im Vorfeld bereits bestätigt, dass er am Dienstag nach New York kommen wird. Ja, er ist dann in sein Flugzeug gestiegen, in New York angekommen und ja, dann auch sicher gelandet und hat sich dann in den Trump Tower in New York begeben, zu diesem historischen Ereignis, der erste US-Präsident, der in der Geschichte angeklagt wird, wenn man sich da mal nicht ein großes, großes Eigentor geschossen hat. So, haben wir schon gesehen, Donald Trump kündigt Auftritt nach Anklageverlesung an. Das wird dann heute am Dienstagabend stattfinden. Und ja, er will sich am Dienstag in Florida bereits wieder an seine Unterstützer richten. Schauen wir uns natürlich dann auch an. Und ja, New York bereitet sich vor, haben wir auch schon gesehen, so bereitet sich New York auf Trumps Auftritt vor Gericht vor. Ja, der Secret Service inspiziert bereits das Gerichtsgebäude. Spannender 4. April, den wir da sehen. So, 36 Polizisten in Alarmzustand, um das nochmal zu zeigen. Und ja, auch die Medien haben es ganz langsam kapiert, dass da durchaus eine gewisse Gefahr mitschwingt. Warum die Anklage gegen Donald Trump für uns gefährlich ist, wer ist uns? Nach allem, was bislang bekannt ist, sind die Erfolgsaussichten der Anklage gegen Donald Trump eher unsicher. Der Rest der Welt könnte jedoch gewaltig verlieren. Ja, man hat Angst vor der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. So, auch das haben wir schon angedeuteterweise gesehen. Echte Verbrechen begangen, heißt es hier. Jetzt fordern Konservative eine Anklage gegen Joe Biden. Ja, wie ich schon erwähnt habe, nach der Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump wittern die Konservativen ihre nächste Chance, um Präsident Joe Biden vom Thron zu stoßen. Sie bezeichnen die Trump-Anklage als Präzedenzfall und fordern nun, dass auch Biden vor Gericht antraben muss. Hochinteressante Entwicklung auch hier. Und ja, hier ist es, die Anklage von Alvin Bragg gegenüber Donald Trump könnte die Pandoras oder die Box der Pandora für die Demokraten öffnen. Und da haben wir bereits den ein oder anderen Kopf. Ganz rechts in der Kenntnis nicht, ist es. Naja, wir haben ja alle die Clinton. Wir haben Hunter Biden, wir haben Joe Biden. Ach, das ist der Bruder von Joe Biden. James heißt er, glaube ich, genau. Und da gibt es durchaus auch Betrachtungen, die das Ganze entsprechend sehen. Hier ist es die Anklage oder der Angriff der Demokraten auf Donald Trump könnte sich ins Gegenteil verkehren und hat nun, ja, accidentally. ja, ungewollterweise die Bühne bereitet, um Biden selbst zu oder strafrechtlich zu verfolgen. Ja, wunderbar. Und dann haben wir eine kleine Twitter-Reihe dazu. Hier ist es von Benny Johnson. Donald Trump wurde angeklagt, bevor irgendwer aus Jeffrey Epsteins Klientenliste angeklagt wurde. Ja, denk mal drüber nach. Und da unten natürlich das klassische obligatorische Foto von Trump und Epstein. Da sehe ich so stehen, macht sich auch hier die eigenen Gedanken. Hier, Twitter. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Super Schau auch hier. Chuck Celesto twittert hier. Hunter Biden wird angeklagt werden. Und ja, genauso Joe, Hillary, AOC und so weiter. Ja, dank Adam Berg, der hier die schon angesprochene Pandora's Box geöffnet hat. Und ja, da könnte man weitermachen. Wir haben hier, ganz witzig, wie ich finde, ein Niemand steht über dem Gesetz im Starter-Pack. Das wird ja Donald Trump ja nahegelegt, dass auch er nicht über dem Gesetz steht. Aber es gilt natürlich dann, wenn man das anwendet, für alle anderen auch. Und dann haben wir hier bei Hunter den Laptop, bei Hillary die E-Mails, bei Ghislaine Maxwell ihre Klienten und ja, nicht zu vergessen, Anthony Fauci, der durchaus gewisse Forschungs... naja, wie soll ich sagen, fragwürdige Forschungen durchgeführt hat. Nennen wir es mal so. Also, die Pandora's Box ist hiermit geöffnet. Und ja, ein weiteres Thema haben wir natürlich auch noch. Und das wird von Marjorie Taylor Greene recht offen in einem 60 oder 60 Minutes, das ist eine ja, recht bekannte Show in den Vereinigten Staaten, angesprochen wird. Sie sagt hier, die Demokraten unterstützen, dass Kinder sexualisiert werden. Und ja, Geschlechtsumwandlungen bekommen. Das Sexualisieren von Kindern ist das, was Pädophile tun. Und da gibt es natürlich einen riesen Aufschrei, klarerweise. Hier Marjorie Taylor Greene nennt die Demokraten Pädophile, behauptet, dass Biden es unterstützt, Kinder zu sexualisieren und kritisiert die Republikaner, dass sie nicht Donald Trump gedeckt haben oder unterstützt haben, als er Präsident gewesen ist. Und ja, sie verteidigt auch ihre Aussagen. Sie hat Demokraten Pädophile genannt und ja, sie nennt keine Namen. Ja, sie spricht nur die grundsätzliche Wahrheit aus, wie sie heißt. Also, da geht es durchaus auch weiter voran, wie ich finde. So, und da gibt es interessanterweise ja eine Meldung aus Palm Beach, wo ein Anwalt, der selbst für Kinderrechte eingetreten ist, ja, mit vielen kinderpornografischen Dateien festgenommen wurde. Und dieser Anwalt hat wohl auch gewisse Beziehungen zu gewissen New Yorker Bezirksanwälten. Ich lasse es einfach mal so stehen. Also auch hier deutet sich ein gewisses Netzwerk mal wieder an. Und ja, wenn wir gerade bei gewissen Netzwerken sind, blicken wir doch noch eins weiter zu den Banken. Der Perverse und die Banker waren die Bosse von JP Morgan und Deutsche Bank so gierig nach Geld, dass sie blind oder ein blindes Auge auf das auf den Sexhandel von Jeffrey Epstein, also dass sie eben kein Auge und dass sie blind dafür waren, dass Jeffrey Epstein hier eben Sexhandel betrieben hat. Und ja, das ist die Vermutung, die meines Erachtens noch nicht weit genug geht. Eventuell war man da durchaus ein bisschen tiefer verstrickt, aber auch das müssen ja Juristen klären. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber wir sehen, dass hier durchaus gewisse Namen genannt werden. Und ja, allen voran Sergi Böhn, der neben anderen Milliardären nun eine Vorlage erhalten hat, hier im Fall JP Morgan Epstein auszusagen. Ja, wie war diese krude Verschwörungstheorie, dass Eliten hier Sexhandel betreiben mit Minderjährigen? Völlig absurd. Völlig absurd, natürlich. Alles Verschwörungserzählungen. Hier haben wir ihn. Und ja, das Westfernsehen geht drauf ein, hier ist NZZ. Die schlechteste Woche, Sergey Brin, Google-Gründer, lasse ich ebenfalls einfach so stehen. Und von Sergey Brin kommen wir zu Elon Musk. Ich habe es ja bereits angedeutet, da ist einiges passiert, sagen wir mal so. Elon Musk hat das blaue Häkchen der New York Times hier gelöscht, hat sich da ein bisschen mit der New York Times angelegt. Man verbreitet Propaganda laut Musk, ich weiß nicht, wie er drauf kommt. Die New York Times verbreitet unlesbaren Durchfall. Elon Musk greift die New York Times an und nimmt ihnen ihr Verifikationshäkchen weg. Das Weiße Haus wird nicht für eine Twitter-Verifikation zahlen. Lasse ich mal so stehen. Und dann ging es noch weiter. Elon Musk will 258 Milliarden US-Dollar schwere Klage um Dogecoin abschmettern. So, Musk mal wieder in Verruf. Die Kläger verweisen auf eine Reihe von Tweets von Musk zum Dogecoin, doch dessen Anwälte argumentieren, dass diese oftmals nur harmlos und albern und keinesfalls unrechtmäßig gewesen wären. Haben wir schon gesehen, dass da ein bisschen getwittert wurde. Der neue CEO von Twitter ist amazing. Hier der Dogecoin. Und ja, auf diese Klage hat dann Musk entsprechend reagiert. Durchaus mal wieder mit Humor, muss man ihm lassen, auch wenn hier Shitcoins postet. Das Twitter-Logo wurde in einen Dogecoin oder Dogecoin-Logo-Meme umgewandt, haben wir schon gesehen hier. Der Hund, wem das nichts sagt, dieser Hund ist ein Logo einer Kryptowährung, also Dogecoin, die Musk ja seit Jahren eigentlich mehr oder weniger bewirbt, gut findet, ist juristisch ein bisschen schwierige Frage. Und ja, er hat es aus Twitter eben Doge gemacht. Wie gesagt, ich kann darüber lachen. Elon Musk mit Sicherheit auch. So, dann blicken wir auf ChatGPT, das lebt. Zumindest wird die Frage gestellt. Die KI wählte eigenständig ein Werkzeug. Elon Musk agierte ja durchaus als treibende Kraft, wenn es um KI-Entwicklung geht. Aber auch, oder gleichzeitig ist er einer der größten Mahner und Warner. KI-Forscher überzeugt, übermenschliche KI würde das Ende jeden Lebens mit sich bringen. Ja, wie gesagt, die Panikmeldungen dürfen uns natürlich nicht ausgehen in diesen Zeiten. Und wo wir gerade bei der KI sind, Aufregung um angebliches Foto von Julian Assange, was ein Eva-Steller zur Aufnahme sagt, ja, das ebenfalls mal wieder ein KI-generiertes Bild. Wir hoffen weiterhin, dass Julian Assange hier bald in Freiheit kommt. So, damit kommen wir zu anderen, die eventuell vor einer Verhaftung stehen. Wir haben es bei Trump gesehen, wir haben es bei Putin gesehen und nun ist eventuell Xi Jinping dran. Hier geht es um unterdrückte Uiguren. Nach Putin nur noch Haftbefehl gegen Xi gefordert. Ich erinnere immer wieder an dieses Triumvirat Xi, Putin, Trump. Eventuell gibt es da gewisse Verbindungen. So. Damit blicken wir auf gewisse weltpolitische, geopolitische Veränderungen, die da sehr, sehr klar zu erkennen sind in den letzten Wochen. Hier ist es Russland, China und der Islam, die neue Supermacht. Ja, die multipolare Welt, die BRICS-Staaten, die sich da zusammenschließen. Wir sind gespannt. Ich sehe sehr wohl nicht nur rein rosig in die Zukunft. Man stelle sich vor, Russland, China und die islamische Welt hat das Sagen, so wie heute die Amerikaner das Sagen haben. Wäre die Welt dann tatsächlich eine bessere? Ich stelle die Frage ohne Antwort in den Raum. Ich denke, da muss man durchaus ein bisschen aufpassen, was man sich wünscht. Aber ja, wir sehen auf alle Fälle, dass die unipolare Welt, die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten abgelöst wird. Und das ist ja per se schon mal was Gutes. Also ja, wir betrachten die Sache einfach weiter, blicken auf die Belt and Road Initiative. Ein italienischer EU-Abgeordneter ist der Meinung, Infrastruktur darf nicht in chinesische Hände gelangen. Also, wenn wir eine Welt sehen, die ja, sich respektieren oder wo sich die Nationalstaaten respektieren, kooperieren, gegenseitig ja, Austausch betreiben, das Ganze auf Augenhöhe, dann ja, sehe ich da wohl sehr wohl positiv in die Zukunft. Wenn wir eine reine Machtverschiebung Richtung Osten sehen oder ja von den Vereinigten Staaten aus gesehen Richtung Westen, mal wieder also Richtung China, und diese Hegemonie dann nicht mehr von den Amerikanern, sondern von den Chinesen ausgeführt wird, sehe ich nicht unbedingt eine Verbesserung. Aber ja, wie gesagt, da müssen wir uns wahrscheinlich auch überraschen lassen. So, und wir bleiben in der Region. Taiwan sagt, dass 10 chinesische Flugzeuge mal wieder die Taiwan die Medianlinie der Taiwanstraße überflogen haben. Also auch da weiterhin gewisse Spannungen. Es gibt ja den Besuch der taiwanesischen Präsidentin in den Vereinigten Staaten. Wo ist der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, McCarthy, die schon angesprochene taiwanesische Präsidentin trifft? Ja, das schmeckt natürlich in China nicht jedem. Wir werden sehen, wie da die Dinge weitergehen. Zuerst blicken wir auf einen chinesischen Spionagebelohn. Wir erinnern uns, der wohl tatsächlich erwiesenermaßen sensitive Daten von US-Militärbasen gesammelt hat. Wer hätte es gedacht? Wir haben tatsächlich einen Spionageballon. So.
Ein weiteres Gesundheitsthema für Sie zu.
Die Ukraine sei auf dem letzten Weg. Auch kleine Schwester von Kim Jong-un droht. Selenskyj. Wir blicken ganz, ganz langsam in die Ukraine, wo ja, die Nordkoreaner nun die ein oder andere militärische Einheit hinschicken wird. Nordkorea bereitet sich darauf vor, 50.000 Truppen für zur Hilfe Russlands in den Ukraine-Krieg zu schicken. Ja, wir merken mehr und mehr, wie sich hier eventuell doch ein kleiner Weltkrieg entwickelt. Nordkorea ja auch vermeintlich eine Atomkraft, eine Nuklearmacht. Wenn ich Nukular sage, dann meine ich das auch so. Nur für all diejenigen, die das nicht ganz verstehen. Ja, wir sehen hier weiterhin eine sehr klare Frontenbildung. Und wenn wir in die Ukraine blicken, dann sehen wir immer wieder doch Meldungen, dass die besten Zeiten wohl tatsächlich vorbei sind. Ukrainisches Verteidigungsministerium kürzt Zuschläge für Soldaten. Man hat da gewisse Probleme, Einsatzkräfte zu finden, mehr und mehr. Wir blicken auf Uranmunition für die Ukraine, Kriegsverbrechen mit Ansage. Wir haben auch schon gesehen, das britische Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass Großbritannien zusammen mit den Challenger 2 Panzern Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine liefern wird. Ja, die Erklärung erfolgte während des Besuchs des chinesischen Xi Jinping in Moskau. Ja, Zufall natürlich muss das Ganze Zufall sein. Also man gibt sich auch am besten weiter Mühe, hier eine gewisse Eskalation zu erreichen. Ist ja wohl auch die letzte Chance. So, Deals mit Weißrussland. Russland platziert Atomwaffen an der Grenze zur NATO. How dare you, wird der ein oder andere sagen. Und hier ist es, ein Blick nach Holland. Interessant. Eine Atombombe der Vereinigten Staaten, die auf einer holländischen Basis gelagert wurde, könnte durch einen Unfall beschädigt worden sein. Wie die Amerikaner haben in Holland, in Europa Atomwaffen stationiert. Gut, dass sowas in Deutschland nicht möglich ist. Sind wir alle froh drum. Wäre natürlich einer der ersten Angriffsziele der Russen. Aber ja, Gott sei Dank ist dem ja nicht so. Ironie auch. Und ja, auch wenn die Dinger in Holland sind, scheint es eventuell auch in Zukunft für Deutschland ein Problem zu werden. Denn wir erinnern uns, ja, dass die deutsche Bundeswehr hat ja das Feldheer der Niederlande übernommen in einem. Ja, der ein oder andere würde hier eventuell schon von einem Streich sprechen. Was ist da los? Pistorius würdigt Meilenstein. Ja, der ein oder andere behauptet ja, man ist hier mal wieder auf gewissen großen Füßen unterwegs. Ich deute das wirklich nur an. So, Spiel mit dem Feuer. NATO-Großübung direkt an der ukrainischen Grenze. Ja, irgendwie muss das Ganze auch zum Explodieren gebracht werden. Und ja, Russland verstärkt seine Flanke im Nordwesten, weil Finnland nun ja das der 31. Staat wird, der NATO beitritt. Sind wir ganz froh. Finnland wird heute am Dienstag neues NATO-Mitglied. Und ja, bleiben wir kurz in Finnland. Da gab es einen kleineren Paukenschlag. Kommen wir gleich drauf. Zuerst hier noch Uschi von der Leyen als NATO-Chefin. Sie spricht selbst von unbegründeten Spekulationen. Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Blicken nach Finnland zur nächsten Dame. Sanna Marin abgewählt. Sieger sind die Konservativen unter Petteri Orpo. Ja, das war's. Und Tichy titelt hier: Das Woke-Experiment ist vorbei. Ist nicht das letzte, aber wir sehen durchaus gewisse Schwierigkeiten bei Trotto, bei Macron. Noch Neuseeland müssen wir da, glaube ich, gar nicht mehr blicken. Und ja, hier nun die nächste, die gehen darf, war wohl nichts. So. Auch in Bulgarien wurde gewählt, mit der Rechtsbündnis nach Wahl in Bulgarien vorn. Die fünfte Wahl in 2 Jahren. Ja, so funktionieren Demokratien. Lass mal alles so stehen. Wir kommen zurück nach, oder in die Ukraine, nach Bachmut besser gesagt. Der Wagner-Chef Prigozhin hatte behauptet, Bachmut eingenommen zu haben. Natürlich alles Fake News. Selenskys Festung Bachmut gefallen, Wagner-Söldner hissen Flagge im Stadtzentrum und man habe ja die Stadt nun juristisch oder rechtlich eingenommen, hat Wagner hier gemeldet. Das Ganze wird natürlich von ukrainischer Seite dementiert. Ja, Kiew widerspricht. So. Ja, dann ein Blick nach St. Petersburg, wo gestern ein russischer Kriegsblogger getötet wurde. Junge Frau nach Explosion festgenommen. Zerstörtes Café gehört Chef der Söldnertruppe Wagner. Ja, da wurde eine Statue gefüllt mit Sprengstoff wohl überreicht. Und ja, hat sie den Russenhetzer in die Luft gejagt. Kremlbehörden verdächtigen junge Frau. Man geht hier eventuell von einem Anschlag wie damals schon gegen die Tochter von Dugin aus. Da gibt es gewisse Parallelen. Und ja, die Bild-Zeitung vermutet, einen Bürgerkrieg in Russland würde natürlich den besten schmecken. Die Gewalt in Russland eskaliert, Übergang zum Bürgerkrieg. Wir sehen schon, wie weit Bachmut eingenommen sein dürfte. Und ja, damit fällt wohl auch der Rest der Ukraine. Wir lassen uns überraschen, wie es da weitergeht. Der schon angesprochene Bürgerkrieg zieht sich auch in religiöse Kreise ab von... Nein, jetzt sind wir natürlich wieder in der Ukraine, wo ebenfalls gewisse Differenzen geklärt werden. Kirchenstreit in der Ukraine heißt es hier. Ab vom Kiewer Höhlenkloster berichtet über Hausdurchsuchung der Polizei. Da ist man wohl... den Dingen nicht mehr ganz wohlgesonnen. Hier heißt es, ukrainische Security-Kräfte haben ein Kloster in Kiew überfallen und hier orthodoxe Priester entfernt, die im Verdacht stehen, für Russland zu sein. Da geht es wohl um den Kampf der russisch-orthodoxen Kirche gegen die ukrainisch geführten religiösen Kräfte in der Ukraine. Und hier heißt es, vor Gericht, hier lässt Selenskyj dem Bischof eine Fußfessel anlegen. Alles natürlich, im Sinne der Menschenrechte sind wir uns natürlich alle einig. Bleiben wir kurz religiös. Ich lebe noch, haben wir schon gesehen. Papst Franziskus witzelt bei Krankenhausentlassung, wäre immer für einen Spruch gut. Und ja, die Karwoche und die Ostertage werden wie geplant gefeiert hier. In dieser wunderbaren Architektur. Und eine ganz interessante Geschichte kommt dann noch aus dem Vatikan. Hier ein gemeinsames Statement über die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, wenn es um die Einnahme von fremden Ländern ging, vor allem von indigenen Völkern, die da unterdrückt und ja auch getötet wurden. Und der Papst zieht hier gewisse Dinge zurück, nämlich alte Bullen aus dem Jahr 1452, 1455 und 1493 und auch die Bulle aus dem Jahr 1537 wird in diesen Tagen am 30.03.2023 zurückgezogen. Hat natürlich nichts mit irgendwelchen Dingen zu tun. Der Papst, der Vatikan, steht er nicht im Zentrum einer weltweiten Verschwörung. Dem ist ja nicht so. Nun gut. Und ja, wie man zu gewissen Dingen steht, zeigt man immer wieder. Deutsche Bischofskonferenz unterstützt Waffenlieferungen an die Ukraine. Ja, auch im Zweiten Weltkrieg hat man sich ja durchaus entsprechend positioniert, sage ich mal. Nun gut. Zurück nach Russland. Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenamtes, wirft die EU Missbrauch ukrainischer Kinder vor. Brüssel reagiert umgehend, also da geht's zurück. Das Ganze natürlich lächerlich. Die Ukraine hat nichts, aber auch gar nichts mit Kinderhandel zu tun, außer wenn es um gewisse Leihmutterschaften geht, aber das ist natürlich ganz anderes. Die Babyfabrik von Kiew heißt es hier. Solche Artikel waren vor dem Krieg eigentlich öfters publiziert worden. Inzwischen tut man sich da ein bisschen schwerer, aber man kommt langsam darauf, für was die Ukraine alles missbraucht wurde. Und damit kommen wir zu gewissen Fragen des Geldes. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass Bitcoin zum Beispiel ausschließlich dafür da ist, um Menschenhandel zu ermöglichen. Wie gesagt, das sind die Argumente, die die Menschen bringen, die sich da noch nicht allzu sehr mit auseinandergesetzt haben. Und soll es auch nicht das Thema sein, wir blicken nach Russland, wo ebenfalls gewisse Mehrbewegungen sehr, sehr deutlich gemacht werden. Russland startet den digitalen Rubel am Samstag, also das ist schon angelaufen jetzt letzten Samstag. Russlands digitales Zentralbankgeld geht in die heiße Phase. Ab Samstag werden echte Transaktionen von echten Menschen durchgeführt. Ab 2024 soll der digitale Rubel allgemein eingeführt werden. Ja, das sehen wir an vielen Stellen, dass auch die sogenannten BRIC-Staaten hier auf die CBDCs schwören. Und da haben wir dann eine Verbindung, die uns sagen sollte, dass wir da durchaus etwas kritischer an die ganze Sache herangehen könnten. Auch in Russland gibt es da Widerstand, was die Russen mit einem digitalen Rubel bedroht. Es werden zwei Hauptgefahren für einfache Menschen identifiziert. Ja, das ist überall auf der Welt gleich, diese Geschichte. Und ja, wie es der Zufall so will, wird die Entwicklung von CBDCs auch in den Vereinigten Staaten vorangetrieben. Elizabeth Warren, Pocahontas, die sie ja sehr, sehr deutlich gegen Bitcoin immer wieder ausgesprochen hat, fordert nun die Vereinigten Staaten auf, hier eine Central Bank Digital Currency zu schaffen. Ja, sie haben einfach Angst, dass ihnen die Macht durch die Finger rennt. Ja, hier noch eine Aussage von Warren. Bei Bitcoin gibt es nichts, was es entdeckt. Also Bitcoin ist ungedeckt. Es ist nur der Glaube. Und ja, hier deutet man schon an, dass hier eine kleine Verwechslung stattfindet. Das ist nicht die Eigenschaft von Bitcoin, sondern genau das, dieser Glaube, ist die Eigenschaft von Fiat-Währungen, von Dollar, von Pfund, von Euro und so weiter. Aber auch das werden die Menschen bei Zeiten noch verstehen. So, und dann heißt es hier, die Optionen sind klar, die Möglichkeiten sind klar, die CBDCs kommen, komme was wolle. Und Bitcoin ist bereits hier, Cash ist am Sterben. Das sind die Dinge, die man aufgrund der Entwicklung der letzten Monate und Jahre mit Sicherheit so sagen kann. Wie weit es in einer neuen Welt weitergeht, werden wir sehen, aber schauen wir mal, wie gesagt. Hier heißt es, viele Nationen haben bereits gewisse Bewegungen zum CBDC gemacht. Die USA starten 2023 mit FedNow und die meisten anderen westlichen Nationen ebenfalls sehr, sehr bald. Du wirst entweder 90% deiner Werte in einem CBDC haben oder im Bitcoin innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre. Ja. Wählt weise. Auch hier mache sich jeder selbst die Gedanken. Ich finde diesen Hund gut. da kauft er sich für 44 Milliarden im Twitter, um dann das Logo auszutauschen, wenn ihm jemand ans Bein pisst. Ist schon witzig, was er macht. Muss ihn wirklich lassen. Dann gibt es meines Erachtens noch die dritte Schiene, also Bitcoin, CBDCs und wir haben natürlich noch die Kryptowelt dazwischen. Da ist vor allem XRP, wo viele Menschen momentan ihre Hoffnung reinlegen. Ob berechtigt oder nicht, man macht sich auch hier selbst die eigenen Gedanken. Hier geht es weiterhin um diesen Fall der SEC gegen Ripple. Und wird sich Ripple davon, beziehungsweise XRP, erholen, auch das. Spannend weiterhin, die Entscheidung wird hier weiter erwartet. Und in der Kryptowelt geht es weiter voran. Muss sich Binance vom US-Markt zurückziehen? Nicht die SEC, sondern SFTC in diesem Fall verklagt Binance, haben wir schon gesehen, und legt brisantes Beweismaterial vor. Das wird auch ebenfalls eine höchst spannende Angelegenheit. Für viele ja der Kryptomarkt, das was der Fiat-Markt eigentlich schon ist, nur auf Steroiden. Und wenn wir uns die traditionellen Banken anschauen, da ja, sieht es auch nicht unbedingt rosig aus. Too big to fail war 2008. Alles, was Sie über Bankenkrisen wissen, ist falsch, heißt es hier. Ja, wie so vieles andere eben auch. So, sollte man sich Sorgen machen über das Geld auf dem Konto? Auch das ist eine Frage, die sich inzwischen jeder selber stellen sollte. Und wir sehen bei den größten Banken in den Vereinigten Staaten einen nie dagesehenen Geldabzug. Da wird von Milliarden von Dollar gesprochen, die da in den letzten Tagen und Wochen abgezogen worden sind. Und hier ist es dann, die meisten US-Banken sind technisch nahe der Insolvenz und Hunderte sind es bereits, also sind bereits vollständig insolvent, sagt Rubini. Ja, also da darf man sich durchaus auf den großen, großen Crash einstellen und passt ja. Die CBDCs sind vorbereitet. Die Banken dürfen nun pleite gehen, da stehen dann nicht mehr im Weg. Und ja, dann haben die Zentralbanken das Sagen. Jeder hat sein Konto bei der Zentralbank und die Welt ist gut. Schöne neue Welt natürlich. So, ja, der nächste Dominostein. Märkte wetten auf Pleite der Deutschen Bank. Vielleicht versuchen die Amerikaner da ja nicht die Ersten zu sein, die ins Gras beißen. Drum hat man da gewisse Bewegungen in Europa gestartet gegen die Deutsche Bank, aber natürlich auch gegen die Credit Suisse. In Österreich gab es eine Störung bei Raiffeisen. Ja, man sperrte Kundenkonten aus. Ja, auch hier gibt es nichts zu sehen. Wird natürlich nie wieder vorkommen, sowas. Und ja. Hier wird beim Standard sogar gefragt, schon wieder Bankenrettungen, müssen wir unser Geldsystem auf den Kopf stellen.
Alles sehr schnell noch vorbei.
Ja, hier werden gewisse Bewegungen bereits angedeutet, wie ich finde. Damit blicken wir in die Schweiz. Jetzt kämpfen die Schweizer Banken um die Superreichen. Das Credit Suisse-Debakel hat Vertrauen gekostet. Erste Bankchefs sorgen sich nun, ob die Milliardäre dieser Welt ihr Geld künftig überhaupt noch bei den Eidgenossen bunkern wollen. Ja, die werden es dann ebenfalls schon wissen. Hier am Zürcher See ist es, glaube ich. Ja, schöne Gegend. So, dann hat ein Staatsanwalt in der Schweiz nun damit begonnen, die Übernahme der Credit Suisse zu untersuchen, hier zu ermitteln. Es gibt da auch gewisse Probleme, die natürlich aufkommen könnten. Niemand weiß, welche Risiken sich in die Credit Suisse verbergen. Ist der Deal mit der UBS schlau? Ich denke, es ist ja, ein weiterer Schritt in eine ganz, ganz klare Richtung. Fusionen zwischen Banken wie UBS und CS funktionieren fast nie. Ja, hier wird kein guter Stern gesehen. Und ja, die ersten Konsequenzen kündigen sich schon an. UBS plant offenbar großen Stellenabbau. Nach der Credit Suisse-Übernahme durch die UBS haben die Banken zusammen mehr als 120.000 Mitarbeiter und sollen laut einem Bericht 30% der Jobs wegfallen. Das wären irgendwas rund um die 40.000 Jobs ungefähr mal über den Daumen gepeilt. Und ja, auch in Frankreich geht es locker voran. Da gab es eine Razzia. Bei großen Banken Vorwurf, ein massiver Steuerbetrug und ja, man glaubt es kaum, haben Großbanken Milliarden Steuern hinterzogen, Cum-Cum-Geschäfte in Frankreich und es geht um deutsches Steuergeld, interessanterweise. Ja, da ist es wirklich nur eine Fragezeit, bis die Dinge tatsächlich ja, kollabieren, wie ich finde. Bleiben wir kurz in Frankreich. Laut einem französischen Minister sind über 1000 Beamte nun in den aktuellen Aufständen, muss man es fast schon nennen, verletzt worden. Kann man sich auch überlegen, welche Gruppe hier besonders aktiv ist, wenn es um Gewalt auf den Straßen geht. Und böse Zungen sprechen hier eher von ja, den dunkel gekleideten Kräften, sage ich mal, die hier ja, einfach gern Krawall machen. Gern Krawall wird momentan auch in Israel gemacht, wo von einer nationalen Krise gesprochen wird inzwischen schon. Und ja, die Israelis machen nun den Weg frei für die Nationalgarde. Polizeichef stellt sich gegen die Pläne. Also auch in Israel scheinen gewisse Dinge nun ins Rollen zu kommen. Der Abbau schreitet voran. Und ja, dann ist es überraschenderweise Deutschland, die nun zu einer Konferenz, einer palästinensischen-israelischen Friedenskonferenz aufrufen. Annalena Baerbock macht das, was sie am besten kann. Lass ich so stehen. Nun gut, wir sind wieder bei Twitter. Und ja, fassen mal hier ein bisschen zusammen, was die letzten Tage passiert ist. Wir sehen unglaubliche Bewegungen auf dem geopolitischen Parkett. Saudi-Arabien hat ja, beschlossen, der Shanghai Cooperation Organization beizutreten. China und Brasilien werden nicht mehr in Dollar handeln. China und Frankreich haben ihre LNG-Trades in Yuan abgeschlossen, haben alles gesehen in den letzten Sendungen schon. Die Nationen von Asien haben ebenfalls beschlossen, den US-Dollar fallen zu lassen, ebenfalls wie den Euro und den Yen und das britische Pfund und eben auf andere Währungen überzugehen. Die BRIC-Staaten könnten eine Reservewährung herausbringen, die potenziell von Gold gedeckt sein wird, ja, und auch von seltenen Erden und so weiter. Das alles ist innerhalb von 7 Tagen passiert. Dann könnte man auch andere Dinge natürlich hinzunehmen, zum Beispiel, dass sehr, sehr viele Länder den BRIC-Staaten beitreten möchten, dass Großbritannien dem transpazifischen Handelsabkommen CPTPP beigetreten ist und so weiter. Wir blicken nach Indien, wo sich mehr und mehr das Ende des Dollars andeutet. Auch Indien verwendet Rupien statt US-Dollars für den internationalen Handel und eine Auflistung der Länder, die sich vom Dollar verabschieden. Ja, große Bewegungen, wie gesagt. Und ja, so ging es auch gestern dann weiter. Der chinesische Yuan ersetzt den Dollar als die meistgehandelte Währung in Russland. Also ganz, ganz klare Vorzeichen einer Machtverschiebung, die wir sehen. Ja, und auch die Japaner spielen das alte Spiel nicht mehr mit. Japan bricht mit seinen US-Alliierten und kauft russisches Öl zu Preisen über dieser Ölpreis-Obergrenze. Genau, also große Bewegungen. Und ja, man könnte es vielleicht noch ein bisschen weiter sehen. Man muss wissen, dass Japan und China historisch ein durchaus angespanntes Verhältnis haben. Und hier ist nun Japan beendet die obligatorischen Tests, wenn man aus China anreist. Ja, eventuell fürchtet man sich in Japan nicht mehr vor einem chinesischen Virus, wenn man das Ganze ein bisschen übertragen sehen möchte. So, dann die größte Meldung gestern war natürlich diesbezüglich die Drosselung der Ölproduktion, die von den OPEC-Ländern bekannt gegeben worden sind. Völlig überraschend. Der Ölpreis wird wohl steigen, hieß es ja schon. Denn Saudi-Arabien will täglich 500.000 Barrel Öl weniger fördern als bisher. Die Beziehung zu den USA wird das weiter belasten. Ja, für die USA ist es natürlich und vor allem für den Dollar ein weiterer Schlag. Saudi-Arabien verbündete Drosseln überraschend Ölproduktion, haben wir viele Meldungen gestern bekommen. Ja, die Ölpreise legen, wie schon gesehen, entsprechend zu. Ja. Ja, OPEC überrascht den Westen. Beginnt so die multipolare Welt. Und da haben wir schon einen Olaf Scholz, der eventuell eine ganz besondere Rolle spielen darf. Die OPEC-Staaten drosseln die Ölförderung. Der Ölpreis steigt, sehr zum Verdruss der USA. Analysten sehen eine Verschiebung der Machtverhältnisse der Welt. Ja, die Berliner Zeitung scheint weiter stets gut informiert zu sein. Und ja, wo wir gerade noch in der Region sind. Saudi-Arabien hat den syrischen Präsidenten Assad eingeladen, hier auf dem nächsten Arab Leaders, also dem Treffen der arabischen Führer, zu erscheinen und hier die regionale Isolation für Syrien zu beenden. So, und zurück zum zum Ölfördermengen, die da verringert wurden. Russland sagt, dass diese Ölcuts im Interesse der Energiemärkte sind. Auch er spricht hier vom Übergang in eine multipolare Welt. Und ja, wenn man sich da mal nicht den falschen Gegner ausgesucht hat, natürlich hat das alles nichts mit irgendetwas zu tun. Ein mächtiges Erdbeben trifft die Ostküste Russlands. Und Erdbeben hatten wir gestern auch ein starkes in Sumatra. Wie gesagt, Erdbeben ja ausschließlich natürlicher Natur, da gibt es nichts zu sehen. So, dann nochmal zur Federal Reserve. US-Bankeinlagen sind weiter deutlich gesunken, haben wir vorher eigentlich schon gesehen. Also das amerikanische und westliche Bankensystem mehr und mehr auf tönernden Füßen, wenn man es überhaupt noch so bezeichnen darf. Und dann immer wieder die Frage, ob der Goldstandard zurückkehrt. Wie gesagt, auch da lassen wir uns überraschen. So, tja, da haben wir ihn wieder vor mit Bin Salman, nur mit Xi Jinping, Olaf Scholz. Könnte Europa von einer De-Dollarisierung profitieren? Ja, es gibt ja weiter den einen oder anderen, der Meinung ist, dass Deutschland bereits ja, große Schritte in Richtung Osten gemacht hat, auf die BRIC-Staaten zugemacht hat, wird sich zeigen, wie geschickt hier im Hintergrund agiert wurde, an der Oberfläche, ja, kann man sich ja nicht vorstellen, dass hier irgendein erfolgreicher politischer Schachzug gemacht wurde, aber wer weiß, ja, wer da im Hintergrund tatsächlich die Fäden zieht. Und ja, hätte vorher gut gepasst, wie gesagt, die Frage des Bargelds. Hier noch, ja, der Beweis oder ein Hinweis, dass das Ganze medial zumindest auch abgeschafft werden soll, mehr und mehr. Man soll sich davor ekeln. So schmutzig und gefährlich ist Geld. Ja, lasse ich einfach so stehen. Nun gut. Wir haben schon über gewisse Naivitäten an der Oberfläche der großen Politik gesprochen. Und hier heißt es, Milliarden Steuergelder weg. So naiv tappte Ex-Vizekanzler Gabriel in Putins Gasfalle. Bild verklagt das Wirtschaftsministerium. Wird richtig, richtig lustig. Jetzt die nächsten Wochen noch. So, wir haben den Wirecard-Skandal haben wir schon gesehen. Staatliche Aufsicht von Ernst Young will Aufträgen aussperren. Jahrelang haben die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young die Bilanzen des Skandalkonzerns Wirecard abgesegnet. Die zuständigen Aufseher werfen ihnen Pflichtverletzung vor und wollen das Unternehmen von größeren Neugeschäften ausschließen. Ja. Wunderbar. Ukraine-Spenden bleiben bei der Sparkasse. Ausgerechnet die Bank ist Hauptgläubiger. 300.000 Euro für Kriegsopfer futsch. Pleite beim Deutschen Roten Kreuz. Ja, nicht die erste. Und ja, um dieses ganze Thema des Finanzsystems nochmal anzudeuten, ein kleines Video hier nochmal von Elon Musk. Wartet drauf. Und ja, auf was hier zu erwarten ist, ist ja meines Erachtens ganz, ganz deutlich der große Crash. Wait for it. Eventuell ist Elon Musk ja ein bisschen besser informiert. Und auf der anderen Seite muss man kein großer Prophet mehr sein, um zu sehen, dass hier die Dinge ja in den letzten Tagen liegen. Es zieht sich halt einfach, sind wir schon gewohnt. Nun gut, dann blicken wir endlich nach Deutschland. Historischer Moment, hier verneigt sich Charles vor den Opfern. Ja, die Opfer britischer Bombenangriffe in Dresden muss man einfach so stehen lassen, denn ja, hier zeigt sich mal wieder ganz, ganz deutlich eine gewisse Doppelzüngigkeit und die Deutschen machen natürlich in Form ihres beliebten Präsidenten Steinmeier ja, das übliche Bild der Bücklinge. Ja, nach Kriegsende wurde Dresden meines Erachtens ja, bombardiert, wenn ich das richtig sehe. Ja, zwischen 25.07. und 3. August 1943 legten britische und amerikanische Bomber Hamburg in Schutt und Asche. Ach, sind wir in Hamburg, nicht in Dresden, Entschuldigung. Ja, auch ebenfalls. Nein, nicht nach Kriegsende, natürlich nicht 43. Gut, ihr seht, ich kenne mich mit Geschichte einfach weiterhin nicht aus. Aber ja, wenn man hier... Ach, was soll's. Ihr seht die Doppelzüngigkeit und ja, dieses Bücklingstum, das da in Deutschland weiterhin an der Macht ist. So, König Charles lässt die Deutschen eine Lücke spüren. Ja, wir haben leider keinen König, keinen Kaiser, zumindest noch nicht offiziell, wie auch immer man da in die Zukunft blicken will. Und ja, da gab es eine Meldung aus Berlin. Das ist die Krönung. Berlins Schloss erhält Portalschmuck für 2 Millionen Euro. Ja, aus irgendeinem Grund werden die letzten Jahre schon viele, viele Schlösser in Deutschland renoviert, hergerichtet mit Geldern. Wer weiß woher. Und der hat natürlich alles nichts zu bedeuten. Klarerweise. Und ja, 5 Tonnen schweres Wappen mit Krone. Ja, wunderschön. Hier, was das mit dem Besuch Charles zu tun hat und für die Zukunft Deutschlands bedeutet, werden wir eventuell sehen. Und ja, nochmal zurück zu Charles. Staatsbesuch von König Charles. Deutschland präsentiert sich als Entwicklungsland. Zebrum ist sackige Uniform und trüges Essen. Warum die BRD nur noch zum Mittelmaß imstande ist. Ein Ranking der Peinlichkeiten. Ja, wird ganz offen inzwischen gesehen, wo sich Deutschland dahin entwickelt hat. So, Bahn sperrt in Osterfern wichtige Strecken in Nordrhein-Westfalen. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für den Status, den Deutschland da momentan hat. Und auf der gleichen oder zur gleichen Zeit verdoppelt sich der Chef der Bahn das Gehalt um das Doppelte. Oder verdoppelt sich das Gehalt des Bahnchefs so rum. 2,24 Millionen Euro für Richard Lutz. Ja, wunderbare Sache. Ob da die Züge pünktlich kommen und ja, Ostern vielleicht gar keiner im Zug fahren kann. Spielt ja eigentlich keine Rolle. Hauptsache dem Mann geht's gut. So, was haben wir hier? Trotz Dauerzoff, Ampelwerte wie eingefroren. Überraschendes Wählerurteil über die Ampelregierung von Olaf Scholz. Trotz Dauerzoff um Heizung, Klima, Straßen, Schulden verlieren die Koalitionsparteien nicht in der Wählergunst. Ja, ich denke, die, die heute hier noch wählen gehen, die, ja, egal. Außerdem glaube ich keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und ja, unsere geliebte Regierung ist unterwegs. Scholz auf heikler Reise in Rumänien und in der Moldau-Republik. Verlässlicher EU- und NATO-Partner Scholz wirbt für Rumäniens Schengen-Beitritt. Das ist genau das, was wir noch brauchen. Robert Habeck ist in Kiew. Überraschender Besuch in der Ukraine. Er schämt sich dafür, dass Deutschland nicht genug Waffen geliefert hat. Habe ich heute noch gelesen. Und ja, bei Habeck gibt es gewisse Vorwürfe. Filzverdacht im Wirtschaftsministerium betreibt Habeck ein Kumpelnetzwerk. Er hat hier gewisse Stellen ohne Ausschreibung vergeben. Ja, in den 90er Jahren wäre das ein Rücktrittstrunk gewesen, aber das ist bei Habeck und den Seinen ja schon lange, lange völlig egal. So, auch Scholz kann sich nicht mehr erinnern. Es geht um heikle Finanzgeschäfte. Gericht knöpft sich Scholz-Vertrauten vor. Unglaublich, unglaublich. Den Menschen wird es so derart vor den Latz geknallt. Super. Ja, gut, kommen wir zurück zu den Reisen. Präsident Zelensky kommt nach Warschau, Besuch von besonderer Art. Eventuell ja, sucht er einen neuen Job. Und ja, der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, ist zu Besuch in Hamburg. Also relativ viel Gesprächsbedarf da in diesen Tagen. Und wir kommen zu Pistorius. Staatssekretär, Behördenchefs, Abteilungs- und Referatsleiter. So stark will Verteidigungsminister Pistorius die Bundeswehrführung wirklich verändern. Ja, er hat ebenfalls wohl einen Job zu berichten. In welche Richtung geht, werden wir sehen. So, nicht abwehrbereit. Irre, Opposition entsetzt über Ampelplan. Regierungsflieger ohne Schutz. Lasse ich auch so stehen, möchte man hier eventuell ja, gewisse Dinge provozieren. Air Defender 2023, hunderte Kampfjets bei NATO-Übung über Deutschland. Diese Orte sind betroffen, das ganze Hessen und auch Bayern betroffen. Ja, XXL-Übung bringt Passagierverkehr aus dem Takt. Alles natürlich eine Übung, was wir hier betrachten dürfen. So, bei Tichy heißt es, Deutschland auf Katastrophenlagen weiter nicht vorbereitet. Keine Verbesserung seit Jahrzehnten. Ja, man schafft sich eher die Katastrophen, sage ich mal, da ist man ganz vorne dabei. Und ja, wunderbare Doku hier von der ARD. Es ist unglaublich, was hier präsentiert wird. Können wir Krieg, Bundeswehr in der Zeitenwende, ja, wenn man in die Vergangenheit schaut und sich anschaut, wie viele Kriege man tatsächlich gewonnen hat, ist es schon ja so rund 150 Jahre her. Aber da ging es ja auch nur gegen Frankreich, die es ja noch viel weniger können als die Deutschen. Absurd, wirklich absurd. Man kann das Ganze nicht mehr ernst nehmen. Ja, für Deutschlands verbliebene Bunker durchgecheckt. Mögliche Reaktivierung. Ja, Finger weg, Quetschgefahr. Ich kann da wirklich nur noch lachen drüber. Es ist so absurd. Und ja, die Menschen schlucken es weiterhin. Und ja, wo wir gerade bei gewissen Bunkersystemen sind, wäre eventuell die bessere Anschaffung gewesen. Albtraum Eigentumswohnung. Nicht gedacht, dass sowas in Deutschland möglich ist. Ja, insolvente Entwickler. Ja, es wird ein radikaler Kahlschlag verzogen und sieht man vor allem auf dem deutschen Immobilienmarkt. 280.000 Euro für energetische Sanierung. Wir versuchen nun, das Haus zu verkaufen. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Pläne durchzusetzen. Das ist alles nur zufällig natürlich. Niemand verliert sein Haus. Wir haben nicht vor, eine Mauer zu bauen. Eine Impfpflicht ist nicht auf dem Tisch. Und so weiter und so fort. Bauministerin Geiwitz verspricht wegen Heizhammer. Ja, niemand verliert sein Haus. Das ist ja fast schon eine Ansage, dass genau das dann passieren wird. Ja, ein Rathaus geht an einen Syrer. Syrischer Flüchtling wird Dorfbürgermeister. Rian Alshebel floh 2015 nach Deutschland. Ja, natürlich absolut legitim sowas, dass hier, wie auch in Schottland schon gesehen, gewisse großflächige Bewegungen zu betrachten sind, soll da keine Rolle spielen. Ist natürlich dem guten Mann gegönnt. Hier findet kein Bevölkerungsaustausch statt. weder in Schottland noch in Deutschland natürlicherweise. So, außer außer es gibt natürlich ein paar unverbesserliche Nazis, Rechte und so weiter, die hier gegen diese wunderbare Bereicherung, die uns da seit spätestens 2015 ins Land gebracht wurde, demonstrieren. Bei Protesten gegen geplantes Asylheim in Greifswald. Polizisten müssen den Bürgermeister schützen. In Greifswald soll ein Containerdorf für 500 Flüchtlinge entstehen und man möchte das nicht mehr haben. Natürlich lauter unverbesserliche. Bei Reitschuster heißt es, gruselige Lösung für die Wohnungsnot. Die DDR lässt grüßen. Wer vielen Quadratmetern wohnt, sollte auch mehr Steuern zahlen. Aber bitte keine Zusammenhänge schließen zwischen der immer weiter ausufernden Migration nach Deutschland und den Kampf gegen die Mieter, gegen die Hausbesitzer in Deutschland, die hier mehr und mehr aus ihren Wohnungen und Häusern verdrängt werden. Gibt es keinen Zusammenhang für all diejenigen, die hier schon wieder Verschwörungstheorien verbreiten möchten. Wachsende Gewaltkriminalität und das Schweigen der Ministerin zu den Ursachen aus dieser Gewaltkriminalität hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun, außer mit dem Klimawandel. Laut dem WDR ist der Klimawandel an Freibadgewalt schuld. Jetzt haben wir endlich die Begründung, der Klimawandel an vielen, vielen Dingen schuld. Und witzig finde ich hier, das Ganze kommt hier vom Pleiteticker von Reichelt und inzwischen ist die Bild-Zeitung schon wieder so weit, dass sie von Reichelt abschreibt. Klimawandel schuld an der Freibad-Randale. Kurioser WDR-Beitrag. Und alles natürlich GZ finanziert auf dem freien Markt wäre sowas wahrscheinlich nicht möglich, aber nicht mein Problem. So, wir schaffen das nicht mehr. Jeden Tag 1000 neue Geflüchtete in Deutschland. Auch da gibt es natürlich nichts zu sehen. Kritische Töne eines Dresdner oder des Dresdner Bürgermeisters. Asyl wird durchgesetzt, egal ob es der Mehrheit schmeckt oder nicht. Ja, da hat einer kapiert, Jahre später. Und interessant hier ein Tweet von Hans-Georg Maaßen. Angela Merkel hat mich vorangerufen und sich bei mir aufrichtig entschuldigt. Sie sagte, sie werde das auch noch bei der CDU und den Deutschen generell tun. Sie könne wegen ihrer vielen Fehlentscheidungen nicht mehr schlafen. Respekt. Ja, das allerdings ein Tweet, der am 1. April abgesetzt wurde und auch entsprechend zu verstehen ist. So, Streit um Kindergrundsicherung für Familien mit Kindern ist bereits viel passiert, genau. Wenn die Ganze einen gewissen Hintergrund haben, natürlich nur. Egal. Dann haben wir den zurückliegenden Heizwinter, war der teuerste aller Zeiten. Und diese ganze Geschichte rund um die Heizungen. Unglaublich. Das Heizungsgesetz ist fertig. Letzte Details wurden geklärt. Ampel einigt sich nach dem Koalitionsausschuss. Und es gibt da die Ü80-Regeln. Ein Grünminister zeigt sich irritiert über harsche Kritik und verspricht umfassende Hilfen. Ab und zu hat man den Eindruck, er versteht es einfach tatsächlich nicht. Und hier die entsprechende Regelung. Experten halten Ü80-Regel für verfassungswidrig. Murksverdacht bei Habecks Heizwende. Also jeder über 80-Jährige darf seine alte Heizung behalten, alle unter 80-Jährigen eben nicht. Und das Ganze wirkt leicht zynisch, weil man bei über 80-Jährigen nahelegen könnte, dass sich das Ganze relativ schnell erledigt, wenn man entsprechend zynisch argumentieren möchte. So, Politik verliert Rückhalt. 88%, was für eine böse Zahl. 88% der Deutschen skeptisch bei Energiewende. 88%. Böse, böse. Und dann haben wir noch ein paar Meldungen aus den Vereinigten Staaten. Eine US-Firma hat nun Deals in Europa, in Großbritannien und Polen unterschrieben für kleinere nukleare Reaktoren. Das ist auch eine Angelegenheit, die sich wohl Bill Gates auf die Fahnen geschrieben hat. Bill Gates will das Klima retten und hunderte von Mini-Atomkraftwerken bauen. Das wird mit Sicherheit ein voller Erfolg. Und Bill Gates ja weiterhin einer der vertrauenswürdigsten Menschen weltweit. Und dazu noch eine Meldung aus Deutschland. Deutschland könnte 300 Jahre mit Strom versorgt werden. Forscher will Energie aus Atommüll ziehen. Aber hier bezweifle ich, dass mit den momentanen politischen Kräften irgendetwas möglich ist, beziehungsweise dass in 300 Jahren sowieso nicht mehr viel von Deutschland übrig bleiben wird, wenn das Ganze so weitergeht, was natürlich nicht tut. So, dann haben wir noch das erste nuklear betriebene Mining-Zentrum in den Vereinigten Staaten. Auch hier schreien natürlich viele, viele auf. Bitcoin und Atomkraft. Wie viel böser geht es eigentlich noch, das Ganze in Pennsylvania zu finden? So, und ja, Deutschland, wie gesagt, weiter die pure Kompetenz am Werk. Deutschland sitzt auf Unmengen Gas, jetzt kommt der Preis Bumerang. Oh, wunderbar. So, wie gesagt, die politische Führung ist mit anderen Dingen beschäftigt. Grünpolitiker instrumentalisiert Horrorcrash und beginnt vor ein paar Jahren selbst Unfallflucht. Ja, hier gab es einen Unfall und der gute Mann ist der Meinung, dass es eh am besten ist, wenn die Leute gar nicht ein Auto fahren, was natürlich auf keiner Agenda ganz oben steht. So, wie verquer hier die Weltsichten gewisser Menschen schon sind, unglaublich Schock-OP. Germany Next Topmodel Star Theresia erntet heftige Kritik. Sie hat sich tatsächlich die Beine verlängern lassen. Ja, fällt mir nichts ein dazu. Außer dass man hofft, dass das Ganze relativ schnell vorbeigehen darf. So, dann kommen wir zum Gendern. Chrismon-Umfrage, nur 13% finden Gendern gut. Hier ist Christina Schröder, eventuell eine der Politikerinnen, die als vernünftigst dargestellt werden momentan. Wobei, ja, auch hier darf sich jeder selbst die Gedanken machen. Wir blicken auf die Gefahr, die unserer Muttersprache droht, nach Gender hin und her bei der Tagesschau. Die nächste Phase, die Bild, liefert sich eine kleine Privatfehde mit der Tagesschau. Tagesschau streicht das Wort Mutter, so ging's los, in bindende und gebärende Person. Es ist so absurd, was uns hier gezeigt wird. Und ja, nach dem Bildbericht, Mutter darf allerdings doch wieder Mutter heißen, Genderwende bei der Tagesschau. Völlig absurd. Ja, der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe, das sagen Tommy-Mamas zur selbsternannten Sprachpolizei. Tagesschau hält Mutter für diskriminierend. Nun gut, ja, öffentlich-rechtliche nennen Frauen menstruierende Menschen. Sag das mal einer Frau. Unglaublich. Und ja, da gibt es den einen oder anderen inzwischen, der da überhaupt nicht mehr mitspielen mag. Allen voran uns Rudi. Gendern ist nicht mehr Ding. Rudis Völlers Aussagen grenzen an Satire. Die Nationalmannschaft soll sich wieder mehr auf Fußballkunst fokussieren. Blöd nur, dass der neue DFB-Sportdirektor Rudi Völler ungefragt über Gendern und Klimaaktivismus meckert. Und da ist er nicht der Einzige. Auch Til Schweiger hat sich gemeldet. Klimakleber sind Vollidioten. Ja, der ein oder andere springt da eventuell auf den gerade startenden Zug auf. Und ja, wenn wir solche Äußerungen hören, fragt man sich natürlich, wieso 81% der Deutschen nicht mehr an eine freie Meinungsäußerung glauben. Diese 80%, ganz interessant, werden wir später noch sehen. 80% der Menschen sind nicht fähig, kritisch zu denken. Da habe ich noch einen Artikel oder einen Tweet gleich dabei. Ja, 81% glauben nicht an freie Meinungsäußerung, das im besten Deutschland aller Zeiten. Ja, dagegen muss man vorgehen. Nancy Faeser will für Cybersicherheit Grundgesetz ändern. Die Bundesinnenministerin sieht eine hohe Gefahr durch russische IT-Angriffe. Um gegenzusteuern, will sie die Verfassung ändern und den Behörden Hackbacks erlauben. Und ja, da der Brüller dazu. Deutschlands oberste Cybersicherheitsbehörde setzt Huawei-Technik ein. Boah, es ist so geil, es ist unglaublich. Naja, nun gut. Dann kommen wir zu unserem vergessenen Liebling fast, Lauterbach. Trotz Mehreinnahmen, internes Papier zeigt, Pflegekassen werden auch nach Lauterbachs Pflegereform Milliardenverluste machen. Ja, es geht auf allen Ebenen voran. Und ja, jetzt wurde auch noch ein neues Coronavirus entdeckt. Laut Streeck kann das Ganze eine neue Pandemie auslösen. Oh mein Gott, wir werden erneut alle sterben. Ja, Arcturus versetzt Experten in Alarmbereitschaft. Für diejenigen, die es noch interessiert. Und ja, hier fragt man sich, war Corona schon Ende 2019 in Deutschland? Ja, Angela Merkel war ja Ende 2019 in Wuhan zum Beispiel. Hier gibt es einen 71-jährigen Charité-Patienten. Eventuell war Corona schon 3 Monate eher, also vor März 2020 in Deutschland. Fragt sich, wie man das Ganze überlebt hat. Ohne Maßnahmen, ohne Maske, ohne Lockdowns. Nun gut. So, schauen wir ein bisschen auf die Corona-Frage. Kurz vor Verjährung. Kölner bekommt Corona-Knöllchen. Viele weitere werden jetzt erst verschickt. Südafrika als Vorreiter. Ja, natürlich nicht lustig, das Ganze. Jeder sicher noch wirksam. Oberstes Gericht überprüft Covid-Impfung. Ja, da geht es weiter voran mit der Aufarbeitung, die ja noch nicht annähernd wirklich auch im öffentlichen Rahmen gestartet worden ist. Ja, irgendwie will keiner so recht drüber reden. Die Schwurbler schwurbeln weiter, die anderen, ja, schwamm drüber. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Hier heißt es, Covid, eine Covid-Impfung, oder ein Schadensreport zur Covid-Impfung zeigt alarmierende menschliche und ökonomische Schäden, habe ich bereits angedeutet. Hier haben wir einen Artikel aus Großbritannien. Die britische Regierung gibt stillschweigend zu, einer von 310 Injektionen verliefen bereits nach 48 Stunden tödlich. Ja, und da gibt es immer wieder die, ja, Einzelmeldungen, muss man leider so sagen. Ex-Schönheitsqueen 25 stirbt im Pferdestall von England-Star Michael Owen. Plötzlich und unerwartet. Na, wo kann ich jetzt hier raus? Ja, hier ist es. Die FDA in den Vereinigten Staaten bestätigt, dass Graphenoxid in der mRNA-Covid-19-Impfung ist, nachdem man hier gedrängt wurde, vertrauenswürdige Pfizer-Dokumente zu veröffentlichen. Das Ganze auf Anweisung eines US-Gerichts. Ja, Graphenoxid, eine der Verschwörungstheorien, die ja da ganz hartnäckig verbreitet wurden. Dann, wir erinnern sich an die MAC-Adressen. Durchaus ein interessantes Thema. Ungeimpfte geben auch MAC-Adressen aus. Neue bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse, wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen. Dazu eine Meldung. Hier heißt es: 10 Monate Post-Covid. 12-Jähriger fährt wieder Mountainbike. Ja, was ist da los? Das ambulante Corona-Kompetenzzentrum Koblenz behandelt immer noch viele Patienten. Einer von ihnen war der 12-Jährige Jakob. Er litt so schlimm an Post-Covid. Post-Covid, in Anführungszeichen natürlich, dass er zum Pflegefall wurde. Jetzt kann er wieder Mountainbike fahren und wir bespringen das Ganze, schauen ganz runter. Da heißt es dann, auch wenn letztlich nicht geklärt ist, warum Jakob sich so plötzlich erholt hat, freut sich die Koblenzer Long- und Post-Covid-Spezialisten zusammen mit Jakob auf deine Eisen darüber, dass, ja, dass er wieder das Leben kann wie vor der Corona-Krankheit. Das meinte ich aber nicht. Ah, hier heißt es. Jakobs Mutter glaubt, dass sowohl der Kuraufhalt in Österreich, ganz klar, als auch das Sojaferment Natokinase geholfen haben könnte. Dieses Enzym hatte die Ärztin Dr. Astrid Weber deshalb auch einem anderen 14-jährigen Jungen empfohlen. Ja, doch in diesem Fall hat es keinen Effekt natürlich. Also hier wird über Natokinase gesprochen, aber natürlich, gibt es hier Behauptungen, die sind natürlich falsch. Diese Studie belegt nicht den Abbau von Impfspikes mittels Natokinase. Also glauben Sie weiterhin nur den Medien und natürlich der Wissenschaft, ähnlich jetzt zählt, für Zeolit. Wirkung zur Entgiftung natürlich fragwürdig. Ja, Zeolit in Pulverform eingenommen soll eine entgiftende und gesundheitsfördernde Wirkung haben. Wissenschaftlich ist das nicht haltbar. Wie gesagt, wir vertrauen auch hier weiterhin ausschließlich nur der Wissenschaft. Hat uns ja ziemlich weit gebracht in der Vergangenheit und ja, auch in der Zukunft soll selbiges der Fall sein. BioNTech fädelt Milliardendeal für neue Krebsmedikamente ein. Man hat da sich selbst eventuell einen Markt geschaffen und möchte den natürlich nun auch bespielen. Wie gesagt, vertrauen Sie ausschließlich der Wissenschaft. So, bleiben wir bei den Wissenschaftlern. Ermittlungen zu den amerikanischen Biolaboren. Tödliche Gefahr für die Menschheit. Gibt es weiterhin gewisse krude Theorien, dass da auch mit dem Coronavirus und so weiter und so fort. Wir blicken auf Professor Homburg. Er zeigt schockierende Todesstatistik. Große Sterben erst nach den Impfkampagnen. Also die, ja, Hinweise sind weiter relativ klar. Die EMA löscht über 200.000 Berichte zu Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Auch da gibt es nichts zu sehen. Ja, und ab jetzt dürfen die Patienten den Stich bald selber bezahlen. Milliardengeschäft. Corona. Wie gesagt, wird es bald neue Felder geben. Eine unglaubliche Meldung von der Bildzeitung: Christiane in Klinik regelrecht totgespritzt. Auch das lasse ich so stehen. So, erster Fall wegen falscher Impfbescheinigung. Dr. Habig sitzt seit 10 Monaten in Untersuchungshaft. Weiter sitzen in Deutschland Menschen, die nicht entsprechend agiert haben. Im Gefängnis habe ich da nicht der Einzige. Tom Lausen fragt nach Schwächung der Bundeswehr-Truppenstärke durch aktive Corona-Fälle. Könnte es sein, dass hier eine, ja, Zersetzung ganz besonderer Art und Weise stattgefunden hat? Fragt er für einen Freund. Und hier ist es, das Thema ist zu lange totgeschwiegen worden. Mögliche Corona-Impfschäden. Ja, das ein oder andere Medien hat es inzwischen wohl schon verstanden, wo der Wind in Zukunft hingehen wird. In Bayern, hört. Beschwerden nach Corona-Impfung, Hotline gestartet. Tja, durch eine Impfung haben sich Millionen Menschen vor dem schweren Verlauf einer Corona-Infektion geschützt. Doch manche haben danach Beschwerden. Wie gesagt, dieses Narrativ wird sich noch ein bisschen ändern. Für Betroffene hat der Freistaat eine neue Anlaufstelle geschaffen. Ja, und dann haben wir hier diesen schon angedeuteten Tweet. Der Psychologe Stanley Milgram fand heraus, dass 80% der Menschen nicht über die psychologischen und moralischen Ressourcen verfügen, um sich dem Befehl einer Autorität zu widersetzen, unabhängig davon, wie legitim dieser Befehl ist. Nur 20% verfügen über die kritische Kapazität. Und ja, hier eine kleine Grafik. Man kann es ja, diese Theorie und dieses Forschungsergebnis von Milgram mit den aktuellen Durchimpfungsraten in Deutschland mal ein bisschen vergleichen und findet durchaus gewisse Parallelen, wie ich finde. Und ja, ein zweiter Tweet haben wir hier noch und den hören wir uns an. Wunderbare Aussage hier. Einfach mal reinhören.
Was haben Sie in dieser schwierigen Zeit, turbulenten Zeit über Deutschland gelernt?
Ja, gelernt, also erfahren, ja, es macht mich eigentlich bis heute noch sprachlos. Also das ist im Moment schon mein Problem, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin offensichtlich umgeben von 80% Bürgern, die im Handumdrehen bereit waren, Demokratie und Freiheit auf den Tisch zu legen für ein Virus, die heute darüber hinweghuschen wollen, die heute sagen, ach, ist da was gewesen, die heute nicht mehr in die Versöhnung, geschweige denn Aufklärung, geschweige denn Bestrafung von Mitverantwortlichen gehen wollen, die also heute tatsächlich, ja, das berühmte Tischtuch, Teppich drunter kehren. Und das machen wir jetzt mit der Corona-Krise. Es wird ja nicht Ansatz ein bisschen entschuldigt. Wir hätten die Kindergärten nicht schließen müssen. De facto gibt es Leute wie Günther Frank, dieser Arzt, die sagen, es war ein Staatsverbrechen, es muss gesühnt werden, es muss geahndet werden, es müssen Leute ins Gefängnis oder für ihre Taten eingestehen. Ja, es findet alles nicht statt. Und dieses Gefühl, dass ich jetzt hier, jetzt ist wieder Frühling, ne? Die Narzissen sind draußen, die Vögel singen und man geht da so raus und denkt, ist das noch mein Land? Weil ich einerseits lebe ich jetzt, also wie gesagt, man hatte ja das Gefühl, dass wir uns doch alle einig sind, in welcher Demokratie wir sind und welche Werte wir verteidigen. Und jetzt lebe ich aber in einem Land, das ich erfahren habe, dass 80% der Leute eben diese Werte, nämlich Freiheit und Demokratie, als es ernst wurde, nicht verteidigt haben, dass sie das nicht aufklären wollen, dass sie nicht darüber reden wollen und schlimmer noch, dass es jeden Tag wieder anfangen kann.
Ja, so ist es. Ich finde es wunderbar und Punkt gebracht hier und ja, vielen Menschen wurde ja tatsächlich gezeigt, was Demokratie bedeutet. So, dann, wie gesagt, der ein oder andere hat schon verstanden, Corona-Expertenrat, warum unsere Redaktion Transparenz fordert, heißt hier von den Stuttgarter Nachrichten, das Bundeskanzleramt will Unterlagen zur Arbeit des Corona-Expertenrats unter Verschluss halten. Unsere Redaktion hält nun juristisch dagegen die nächste Klage eines Mediums gegen die deutsche Regierung. Richtig lustig im Deutschland aller Zeiten. Hingerotztes Gelaber heißt es hier, Schulsenator Rabe irritiert mit Corona-Kritik an Medien. Es sind harsche Worte, mit denen Hamburgs Schulsenator Thies Rabe vor wenigen Tagen beim Hamburger Landesfinale von Jugend debattiert auffiel. Hingerotztes Gelaber warf er den Medien bezüglich der Corona-Berichterstattung vor. Immer die gleiche Meinung, Fakten und Studien hätten kein Medium gekümmert, als es damals um Schulschließungen ging, so sein pauschaler Vorwurf. Ja, eine Schülerin war so irritiert, dass sie dem Spiegel einen Mitschnitt der Aussagen übergab. Und der zeigt einen Senator, der seinen Frust freien Lauf lässt. Ja, langsam ist die Zeit derjenigen gekommen, die hier lange, lange stillgeschwiegen haben. Und ja, damit wohl die entscheidende Frage am Schluss. Impfungen, Masken, Nebenwirkungen. Der Fokus, Titel hier, bitte zurücklehnen und genießen. Hatten die Querdenker am Ende doch recht? Der große Faktencheck. Ja, so hat sich's angekündigt, auch wenn wir das von Anfang gesagt haben, kann man natürlich öffentlich nicht zugeben, warum Querdenker fälschlicherweise darauf pochen, von Anfang an Recht gehabt zu haben. Ja, hier sind wir wieder bei den Verschwörungserzählungen. Man muss sich da irgendwie auch hier in Nordbayern noch rausfinden. So, und damit haben wir noch ein paar fast witzige Meldungen zum Schluss. Eine Meldung zum 1. April. Breaking News, turbulenter April steht bevor. Das sehe ich ähnlich. Wir haben schon gesehen, dass Russland den Vorsitz im UN-Rat übernimmt. Ein schlechter Witz für viele. Allerdings kein April-Scherz tatsächlich. Genauso wenig wie das Schließen von vielen US-Büros von McDonald's und ja, die Vorbereitung auf Entlassungen. Das kein Witz, was eher ein Witz sein dürfte, aber einer mit einem gewissen Hintergrund natürlich, ist, dass Coca-Cola nun Kokain im Wert von 2 Milliarden US-Dollar jährlich in einer geheimen Fabrik in New Jersey herstellt. Und ja, das dank ihres ikonischen Rezeptes und einem sehr speziellen Arrangement mit der DEA, mit der Drogenbehörde in den Vereinigten Staaten. Auch hier achte man bitte auf das Datum des 1. Aprils. Ja, und wo wir gerade bei den Substanzien sind, die Meldung musste mit rein. Was kann ich tun? Ich spreche immer davon, lieb zu den Nachbarn zu sein. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar die ganze Zeit Cannabis raucht, also Marihuana raucht? Vielleicht, kleiner Vorschlag, mal rübergehen. Keine Ahnung. Zum Schluss noch zwei Meldungen zum Hanf selbst. Warum Hanf die Zukunft ist, ich denke, da kann man sich sehr, sehr lange unterhalten und es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass der ebenfalls Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts großflächig verboten wurde. Und ja, ein kleiner Ausblick in die Zukunft habe ich hier noch. In die Mobilität war ja auch ein bisschen Thema heute. Zukunft der E-Autos. Sind Hanfbatterien stärker als Lithium? Ja, mit dieser Meldung möchte ich für heute schließen. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, wünsche allen einen schönen Tag. Wie gesagt, dürfte äußerst spannend werden, vor allem heute Abend dann deutscher Zeit, wenn wir die Entwicklung in den Vereinigten Staaten betrachten können. Am Nachmittagabend wird es werden. Und ja, wir sind weiter gespannt und gute Dinge und ja, gehen mal zum Nachbarn rüber. Alles Liebe euch. Macht es gut. Der Sunny ist draußen. Mhm.